Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir feiern Jubiläum und ich feiere Jubiläum an einem ganz besonderen Ort und deshalb könnte es sein, dass diese Aufnahme ein bisschen anders klingt als sonst, vielleicht auch ein bisschen holpriger wird, denn ich sitze hier gerade oder ich liege halb eigentlich auf meinem Bett im Hotelzimmer auf Mallorca. Wir gönnen uns nämlich einen verspäteten Urlaub und übrigens kleiner Pro-Trip. Diese Jahreszeit, Anfang Mitte Oktober, kann ich sehr empfehlen für einen Urlaub auf Mallorca. Ist eine tolle Insel. Jetzt sind nicht mehr so viele Leute da. Wir haben immer noch so zwischen 20 und 25 Grad. Wir sind jeden Tag baden. Das Meer ist auch noch relativ warm, aber es ist nicht mehr so heiß. Man kann also auch was unternehmen. Wir waren wandern und so. Also ja, echter Tipp, kann ich sehr empfehlen. Wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe mir nämlich überlegt, was wir zu 200 Folgen machen. Ich weiß nicht, ob du dich an die 100. Folge erinnern kannst. Da hatte ich ja Sprachnachrichten von Hörerinnen, es waren tatsächlich alles Frauen, eingesammelt, die erzählt haben, was sie vom Zeitplanerin-Podcast für sich gelernt haben und so weiter. Und das war damals relativ aufwendig in der Produktion und hat mich wahnsinnig genervt. Und ich beschloss, das mache ich nicht nochmal. Und ich wollte aber trotzdem irgendwas Besonderes machen. Und deshalb habe ich mich entschieden, zur 200. Folge meine Geschichte und die Zeitplanerin-Podcast-Geschichte nochmal zu erzählen. Denn inzwischen hören hier ja auch ganz viele Menschen zu, die nicht von Anfang an dabei waren. Und deshalb erzähle ich dir heute einfach mal, wie das mit dem Podcast losging und was sich in meinem Leben durch die Zeitplanerin so verändert hat. Ich saß kurz vor Weihnachten 2020 bei meinen Eltern im alten Kinderzimmer meiner Schwester. Ich habe in dem neuen Haus nämlich keins mehr gehabt, da war ich schon ausgezogen. Und ich war damals ziemlich am Ende. Ich hatte im August des Jahres jobtechnisch alles über den Haufen geworfen, worauf ich fast 20 Jahre hingearbeitet hatte. Ich bin vom Journalismus und der PR-Beratung in die IT gewechselt. Ich hatte es damals so satt, mich ständig dafür verteidigen zu müssen, für etwas Geld zu nehmen, das, Achtung Zitat, der Enkel meiner Nachbarin, der auch Deutschleistungskurs hatte, aber für die Hälfte macht. Und ich war es so leid, mit fast 20 Jahren Berufserfahrung nur etwas mehr als die Hälfte dessen zu verdienen, was in anderen Branchen Einstiegsgehälter sind. 2020 arbeitete ich zwar schon nicht mehr selbstständig, aber immer noch in einer ziemlich mies bezahlten Festanstellung. Und leider war das jetzt keine Ausbeutebude oder sowas, sondern das ist in der Branche bis heute durchaus üblich. Und in den fast 10 Jahren davor, also in der Selbstständigkeit, hatte ich aber nicht mal die Sicherheit einer Festanstellung. Damals habe ich 7 Tage die Woche durchgearbeitet und am Ende gerade so die Miete und die Fixkosten bezahlen können. Und dazu kam, also zu den finanziellen Problemen kam, dass ich nie wusste, ob das, was ich den ganzen Tag recherchierte, schrieb, veröffentlichte, ob das überhaupt jemanden erreicht. Las jemand meine Beiträge? Haben sie geholfen? Haben sie berührt? Haben sie wenigstens unterhalten? Es klingt ein bisschen absurd, aber Journalismus kann sich tatsächlich ganz schön einsam anfühlen. Und Selbstwirksamkeit erarbeitet man sich damit auch eher nicht. Ich wollte Geschichten schreiben, seit ich 14 war. Und Journalismus erschien mir irgendwie von allen Möglichkeiten, die, mit der man noch am ehesten ein Leben finanzieren kann. Schriftstellerin stand dann nämlich auch noch mit auf der Liste. Aber mit 37 hatte ich einfach keine Kraft mehr und auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt, mich für diesen Traum bis zur Erschöpfung aufzureiben. Ich hatte in den Jahren davor schon immer mal wieder in die IT-Beratung reinschnuppern können, weil Freunde in dem Bereich selbstständig waren. Und als die mir anboten, bei ihnen anzufangen und mich auszubilden, da habe ich einfach zugegriffen. Und ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Ich hatte nur die Versicherung, dass ich das schon schaffen würde, und zwar von Menschen, die mich gut kannten und die auch die Arbeit und die neue Branche gut kannten. Und ich hatte den Willen, endlich einen Job zu machen, der auch finanziell wertgeschätzt wird. Übrigens, kleiner, aber netter Nebeneffekt, wenn mich heute jemand fragt, was ich beruflich mache und ich antworte, ich bin SAP-Berechtigerin, dann kriegen alle glasige Augen. Niemand will mit mir über die Lage und die Fehler der Branche und meinen persönlichen Nutzen diskutieren oder mir sagen, womit ich mich beruflich endlich mal beschäftigen müsse. Heute genieße ich meinen nicht mehr so neuen Job tatsächlich sehr, aber im Dezember 2020 sah das alles noch sehr, sehr anders aus. 5 Monate in der Vollzeitausbildung damals und ich zweifelte an absolut allem, was ich von mir und über mich zu wissen glaubte. Mir war Wissen und Können mein Leben lang zugeflogen. In der Schule, in der Ausbildung, im Studium, in späteren Berufen. Das ging immer irgendwie so von alleine. Ich musste mich nie großartig anstrengen. Und jetzt musste ich zum allerersten Mal richtig, richtig kämpfen. Ich hatte das Gefühl, ich bin zu dumm, um auch nur die Basis zu verstehen. Mein Leben lang war ich stolz auf meine Fähigkeit, mit Sprache zu arbeiten und plötzlich verstand ich meine eigene Muttersprache nicht, weil die IT und die Kommunikation so extrem unterschiedliche Kommunikationsmuster haben. Anfangs habe ich noch versucht, dem Prozess zu vertrauen. Ich habe mich an die Versicherung geklammert, dass das jedem Quereinsteiger so ginge. Aber nach 5 Monaten war ich tatsächlich einfach am Ende. Ich hatte keine Energie mehr, ich hatte kein Selbstvertrauen mehr, ich hatte auch nicht mehr viel Hoffnung. Und damals habe ich dann 2 Möglichkeiten gesehen. Ich kann abbrechen und wieder einen schlecht bezahlten oder selbstständigen Kommunikationsjob suchen. Oder ich kann durchziehen, aber in der Freizeit etwas aufbauen, das mir Energie und Selbstvertrauen zurückgibt. Ich brauchte einfach wieder einen kreativen, kommunikativen Ausgleich zur IT. Das war ja immer noch mein Traum. Dieses Geschichten erzählen, dieses Menschen helfen. Menschen helfen, dieses Bedürfnis bediene ich inzwischen auch im Hauptjob, aber damals war halt noch nicht viel Ergebnis zu sehen. Damals habe ich einfach noch gelernt, da war noch nicht viel mit ich helfe Menschen. Ich hatte also immer noch diesen Traum, Kommunikation, Kreativität, helfen. Ich wollte damit nur kein Geld mehr verdienen müssen. Und so entstand tatsächlich die Zeitplanerin. Zunächst nur mit dem Blog und dem Podcast, denn das war der zweite Punkt. Ich wollte schon Ewigkeiten einfach mal ausprobieren, einen Podcast zu machen. Ich hatte Fernsehjournalismus studiert und dann aber für Zeitungen und Printmedien gearbeitet. Aber Radio habe ich außer im Studium mal ein Semester so gut wie nie gemacht. Und Podcast fand ich irgendwie voll spannend. Also wollte ich Podcast ausprobieren. Und dann habe ich mir überlegt, okay, worüber schreibe ich? Oder worüber rede ich vielmehr im Podcast? Und zwar länger als 3 Folgen im besten Fall, ohne mich selbst zu langweilen. Und dann war relativ schnell klar, ja, okay, machen wir über Zeit- und Selbstmanagement. Und anfangs habe ich auch nur Methoden, Strategien und Werkzeuge vorgestellt, die versprachen, unser Zeit- und Selbstmanagement zu verbessern. Also alles Dinge, die ich in den letzten 10 bis 15 Jahren davor selbst ausprobiert hatte. Denn 3 Burnout-Diagnosen kurz hintereinander, das ist zum Glück alles immer so kurz vorm Zusammenbruch. Also Burnout hat ja mehrere Stufen und ich war zum Glück nie in den letzten beiden Stufen. Aber diese 3 Burnout-Diagnosen hintereinander, meine permanente Aufschieberei, der Stress durch das alles auf den allerletzten Drücker machen, all das hatte mich über Jahre und Jahrzehnte so aufgefressen, dass ich verzweifelt die eine Methode gesucht habe, die mich endlich zu einem organisierteren Menschen machen würde. Übrigens, Side Joke, alle anderen hielten mich damals für super organisiert, weil ich selten einen Termin vergessen habe und in der Regel auch ohne Vorbereitung schnell die wichtigsten Themen identifizieren und dann Gespräche darüber leiten konnte. Dass das aber kein Talent, sondern rigorose, exzessive Regulation und ständige Selbstkontrolle bedeutet, das hat natürlich keiner gesehen. Und ich war mir sicher, dass das irgendwie leichter, selbstverständlicher gehen musste. Denn immerhin gab es Leute in meinem Umfeld und gibt es bis heute, die nicht mal einen Kalender besitzen und trotzdem nie einen Termin oder eine Deadline vergessen. Aber was ich auch ausprobierte, nichts funktionierte länger als ein paar Wochen, wenn überhaupt. Ich hatte also viel, sehr viel Erfahrung mit Zeit- und Selbstmanagement-Methoden, die ich damals im Podcast teilen konnte. Das erste Jahr lief sehr schleppend. Ich hatte kaum Hörer, so gut wie keine Rückmeldungen. Aber ich hatte mein Medium für mich entdeckt. Ich hatte so viel Spaß am Podcasten und sogar wieder am Schreiben. Ich habe damals für jede Podcast-Folge erst ein fertiges Skript geschrieben. Das mache ich heute noch oft so, dass dann der Blogpost dazu war. Und ich hatte so viel Spaß am Podcasten und sogar wieder am Schreiben, dass es mir fast egal war, ob ich das nur für mich alleine machte oder für irgendwen anders. Und es erfüllte seinen Zweck. Mit der Zeitplanerin als Nebenprojekt hatte ich die Kraft, mich durch die harten ersten Monate im neuen Job zu kämpfen, dran zu bleiben, zu vertrauen und am Ende da anzukommen, wo ich heute bin. Nach einiger Zeit habe ich im Podcast dann die ersten Experteninterviews eingeführt. Das erste mit Sandra Rekers, die über Zeitmanagement für Scanner-Persönlichkeiten sprach. Davon habe ich mich schon eine ganze Weile angesprochen gefühlt, aber ich habe auch irgendwie gespürt, dass es noch nicht so hundertprozentig auf mich passt. Dann folgten Experteninterviews zu Themen wie Zeit für Sport oder Zeit für Selbstfürsorge, da ging es um Yoga und natürlich schnell und einfach eine saubere Wohnung, das hatten wir inzwischen mehrfach. Und irgendwann interviewte ich Gerrit Reitze. Gerrit ist Lehrer, war wegen einer Depression aus dem Schuldienst ausgeschieden und hatte kaum noch Hoffnung, daran nochmal was zu ändern, bis er mit über 30 mit ADHS diagnostiziert wurde. Und geplant hatte ich ein Interview darüber, wie Zeitmanagement aussehen kann, wenn man kein Gefühl für Zeit hat. Weder dafür, wie viel vergangen ist, noch dafür, wie viel noch bleibt oder wie lange etwas dauern wird. Und am Ende war das aber weniger ein Interview und mehr eine einstündige, riesige Erkenntnis, und zwar für mich. Mein häufigster Satz in dieser Podcast-Folge lautete nämlich, das kenne ich auch. Und kurz danach habe ich mich in die Recherche gestürzt und habe nach ADHS bei Erwachsenen gegoogelt, ADHS bei Frauen, ADHS allgemein. Und relativ schnell habe ich dann auch versucht, selbst einen Termin für die Diagnostik zu bekommen. Versuchen blieb dabei allerdings lange das Schlüsselwort, denn zunächst kassierte ich überall Absagen. Ich wohnte entweder nicht im Einzugsgebiet oder man habe derzeit keine Diagnostiker. Die Wartelisten seien so lang, dass sie geschlossen werden mussten. Und meine einzige Chance damals, Privatzahler. Für 450 Euro hätte ich eine Diagnostik haben können. Aber ich fühlte mich davon abgezockt und ich habe auch irgendwie, also das war wohl irgendwie nur ein Termin. Und das, also wenn ich schon eine Diagnose haben wollte, dann wollte ich ja eine haben, eine ernsthafte, eine umfangreiche Diagnostik. Also etwas, worauf ich mich hinterher tatsächlich schützen konnte. Nach etwas mehr als einem Jahr hatte ich dann Glück und bekam Platz in einer Spezialambulanz. Und dann ging die Diagnostik los. Und auch dieser Prozess war langwierig und hat mich immer wieder hin und her geworfen zwischen ich bin ganz sicher, dass ich ADHS habe und ich kann keine ADHS haben. Aber am Ende stand die Diagnose ADHS, gemischter Typ, leichte bis mittelschwere Ausprägung. Und plötzlich passte für mich ganz viel zusammen. Die Aufschieberei, das alles auf den letzten Drücker machen, die extrem mühevolle Selbstorganisation und auch so ein paar Dinge, von denen ich nie dachte, dass sie dieselbe Ursache haben wie mein schlechtes Zeitmanagement. Meine Impulsivität zum Beispiel, die dafür sorgte, dass ich auch mit fast 40 kaum nennenswerte Ersparnisse hatte und häufig erst redete und dann dachte. Das ist übrigens bis heute so. Beides. Oder mein Unwille, mit meinem Mann Filme zu schauen, weil das lange Stillsitzen und nichts nebenbei machen dürfen so anstrengend war. Oder mein exzessiv zu spätes ins Bett gehen. Und plötzlich war auch klar, warum all die Methoden, die Tools und Werkzeuge, die ich ausprobiert hatte, mein ganz persönliches Zeitmanagement gar nicht verbessern konnten. Denn wenn Unorganisiertheit, Faulheit oder Disziplinlosigkeit nicht die Ursache sind, können noch mehr Regeln, noch mehr Planung und noch mehr Kontrolle auch nicht die Lösung sein. Ich fing also an zu recherchieren, warum manche Dinge mit einem ADHS-Gehirn nicht so einfach funktionieren und was helfen könnte. Und die Zeitplanerin hatte damit einen ganz neuen Fokus. Meine Community wuchs immer mehr um andere Erwachsene, die wussten oder glaubten, ADHS zu haben und endlich ihr fehlendes Puzzlestück fanden. Und ich selbst? Für mich hat sich seit der Diagnose so viel verändert und fast alles zum Besseren. Ich werde aus meinem Umfeld oft gefragt, warum ich eine Diagnose brauche, zumal ich mich ja gegen Medikamente entschieden habe. Und meine Antwort ist immer dieselbe: Validierung und eine Abkürzung bei der Lösungssuche. Eine Diagnose bestätigt ganz offiziell sozusagen mein vages Gefühl. Ich fühle mich nicht mehr wie eine Betrügerin, wenn ich behaupte, ADHS zu haben. Aber viel wichtiger für mich war, dass ich endlich wusste, was ich konkret googeln musste, um Lösungen für meine Probleme zu finden, die auch wirklich für mein Gehirn funktionieren. Die meisten Zeitmanagement-Ratgeber sind nämlich aus neurotypischer Sicht geschrieben und funktionieren einfach nicht. Aber die vielleicht größte Erleichterung ist, und das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich empfinde das tatsächlich auch so schwerwiegend, die größte Erleichterung ist der innere Friede, den ich inzwischen habe. Zu wissen, dass mein Gehirn anders vertratet ist, hilft enorm, mich selbst zu akzeptieren. Und zu wissen, dass ich weder faul noch undiszipliniert bin und mich nicht einfach zusammenreißen kann, hilft, liebevoller und wohlwollender mit mir selbst umzugehen. Und das hat mein Zeit- und Selbstmanagement mit Abstand am meisten verbessert. Ich weiß jetzt sehr genau, was mein Gehirn nicht gut kann und woran es brilliert. Und das bedeutet, dass ich mir meine Umgebung und meine Struktur am Tag so aufbauen kann, dass ich möglichst viel von meinen Stärken ausspiele. Früher habe ich stattdessen einen ständigen Kampf gegen meine Schwächen geführt. 4 Jahre und 200 Folgen Zeitplanerin Podcast später. Eine Community, die sich inzwischen auf Instagram und Discord findet, ein YouTube-Kanal, ein monatliches Magazin, ein 2-wöchentliches Coworking, eine Bullet Journal Challenge und der Blog. Was als kleiner Selbstvertrauensboost begann, fühlt sich heute manchmal tatsächlich wie so ein kleines Imperium an. Allerdings eins, das kein Geld verdient, aus Gründen, die du in der eigenen Podcast-Folge nachhören kannst, die heißt, warum du bei mir nichts kaufen kannst. Ich habe begonnen, weil ich anderen helfen wollte, die ähnliche Schwierigkeiten hatten wie ich. Und am Ende habe ich mir selbst am meisten geholfen. In diesem Sinne, danke, liebe Zeitplanerin. Und danke dir, dass du dir diese Folge angehört hast und vielleicht auch schon 200 andere, na 199 andere. Wenn nicht, hol das gerne nach. Ich habe die Folgen auch in ein paar Sonderplaylisten auf Spotify zusammengefasst, wenn dich bestimmte Themen interessieren. Es gibt da Playlisten Zeitmanagement für Anfänger, es gibt Zeitmanagement mit dem Bullet Journal, es gibt Prioritäten setzen, Ziele setzen, Zeitmanagement mit ADHS. Ich habe eine vergessen, ich bin mir ganz sicher. Ach, und Prokrastination. Was hilft gegen Prokrastination? Also schau einfach mal rein, ansonsten verlinke ich dir die Playlisten auch alle in den Shownotes. Und dann hoffe ich, dir hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich feiere jetzt meine 200. Folge mit einem dekadenten Mineralwasser und stoße im Geiste mit dir an. Wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge 201 und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf und denke immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.